Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Heute bei mir die Lara. Und das ist nicht nur ein Besuch, sondern wir besuchen uns quasi gegenseitig. Deswegen auch einen wunderschönen guten Morgen an die gesamte Hörerschaft von Polygamia. Guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Polycasts.
Ja, super. Freut mich sehr, weil wir haben nämlich heute ein crossmediales Thema. Kann man das so sagen?
Naja, ja, ich weiß absolut. Auch nicht.
Wir sitzen hier zum Frühstück im Matinee. Das ist nämlich, so nennt man das doch, gell? Wenn man, glaube ich, morgens im Kino sitzt. Ja. Ein Matinee. Ja. Das ist unser Format, wenn wir ein bisschen über den Tellerrand gucken und nicht uns direkt mit Videospielen beschäftigen, sondern auch mal ins Kino gehen oder einen Stream starten, der irgendwie was im Entferntesten mit Videospielen zu tun hat. Und diese Serie, über die wir heute sprechen, die war sogar auf der E3. Die hat sogar sehr viel mit Videospielen zu tun. Das ist die erste TV-Serie, die auf der E3 präsentiert wurde. Falls ihr euch erinnert, wir hatten darüber ja auch gesprochen, auf der Ubisoft-Pressekonferenz der E3 2019 kamen ja mehrere Schauspieler auf die Bühne unter verschiedenen Vorwänden, aber diesmal war es so, dass Rob McElhenney, so heißt der werte junge Mann, auf die Bühne kam und nicht irgendwie als Charakter in einem Videospiel auftaucht, sondern er spielt einen Charakter, der Videospiele produziert in einer neuen TV-Serie.
Ja, also es ist eine Serie über ein mittelgroßes Gaming-Studio und es ist so eine Art, ja, es ist so eine Comedy-Serie, würde ich sagen.
Ja, es ist so im Stile von The Office oder Parks and Recreation ein Mockumentary, würde ich es nennen. Man hat immer Perspektive, dass irgendwie ein Kameramann-Team sie begleitet, aber ohne diese Fourth Wall Breaking, gell?
Genau. Ja, also es ist jetzt nicht in dem Sinne wirklich eine Mockumentary, wie jetzt The Office zum Beispiel war, dass die Leute so mit Einzelinterviews davor sitzen oder dann irgendwie so diese kurzen Sequenzen, wo die Leute peinlich berührt in die Kamera gucken. Es ist eher Also es ist ja keine Sitcom mit Laugh Track, sondern eher so eine klassische Comedy-Serie ohne nicht vor Live-Publikum oder sonst was gespielt.
Genau, ja. Man kriegt die Internas des Studios mit, aber nicht wie bei The Office, dass man das Gefühl hat, sie sind jetzt gerade dabei ertappt, sondern man begleitet sie als stiller Beobachter dabei. Aber vom Stil her würde ich trotzdem sagen, dass es vergleichbar ist mit dieser Art von Comedy-Serie. Und wer Rob McElhenney kennt, der wird sich vielleicht auch sofort fragen, wo ist denn der kleine Mann mit der Brille neben ihm? Mit Danny DeVito zusammen haben sie die Serie It's Always Sunny in Philadelphia gemacht. Da war er nicht nur Schauspieler, sondern auch einer der Creator. Und in dem Stil geht's halt hier auch weiter. Also ein fiktives Studio. Und Ubisoft, wir haben ja schon gesagt, er stand auf der E3 bei Ubisoft auf der Bühne, beweist da auch eine gewisse Form von Selbstironie. Die haben da nämlich offiziell mitproduziert und kümmern sich um alles, was halt Ingame-Grafik ist in diesem Spiel. So habe ich es verstanden. Wahrscheinlich auch beratend, wie das so abläuft bei Studios. Und es spielt ich glaube, es ist in L.A., gell? Das Studio.
Genau. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie die Serie heißt, aber das ist auch wahrscheinlich so das Schwierigste an dieser Serie, weil es ein langer Name ist. Mythic Quest Raven's Banquet.
Und so ist nämlich auch der Name des Spiels, was dieses Studio produziert. Es ist ein MMO, also mit sehr klaren Seitenhieben auch natürlich auf World of Warcraft oder EverQuest. So in die Richtung geht es ein bisschen. Also ich glaube, es ist gleichzeitig auch ein bisschen ein Diss an EverQuest. Und Raven's Banquet, der Name ist ja relativ lang. Das wird gleich in der ersten Folge gezeigt. Sie planen nämlich gerade an einem DLC. Der soll released werden und dieser erste große DLC für Mythic Quest ist das Raven's Banquet. Und da geht's dann auch direkt los. Also wir hüpfen in das Studio, begleiten dieses Studio bei diesem Erfolg und es ist schon ein großes Studio. Es hat so mehrere Abteilungen, da sitzen irgendwie ganze Programmierabteilungen. Es gibt einen Creative Director, es gibt eben den Ian, der Schauspieler, von dem wir jetzt ja schon gesprochen haben, der ist so der Gründer und Chef, der sich auch selbst sehr, sehr ernst nimmt. Und genau an der Stelle erinnert es halt auch an The Office zum Beispiel, weil er nicht gerade der umgänglichste Chef ist, sagen wir es mal so.
Nee, überhaupt nicht. Also er ist halt derjenige, der diese sogenannte Vision hat. Er hat sich das Spiel ausgedacht. So. Mhm. Aber er hat halt sonst überhaupt keine Technical Skills oder auch keine Leadership Skills. Er hat eigentlich gar keine Skills sozusagen.
Er hat nur einen schönen
Außer
Bart.
Außer halt kreativ zu sein. Genau. Ja, und einen Bart.
Er hat einen guten Bart. Er nimmt sich damit selber natürlich auch auf die Schippe. Er ist ja eigentlich in der Funktion, die er da spielt, auch selber wahrscheinlich für Mythic Quest, für die Serie zuständig. Also ich glaube schon, dass die sich da selber auch sehr persiflieren und er auch solche Leute auch schon kennengelernt hat. Das ist auf jeden Fall sehr gut getroffen. Man muss noch dazu sagen, die Serie, ich habe schon gesagt, Ubisoft hat da mitgearbeitet. Das heißt, man sieht auch Ingame-Grafiken, wenn man affiner Spielerin ist, dann erkennt man die auch. Also ich habe sehr viel aus verschiedenen Ubisoft-Titeln erkannt. Also da ist auch mal dieser Leap of Faith aus irgendeinem Assassin's Creed ist mal kurz zu sehen in so Zwischenbumpern und auch aus dem Kampfspiel aus dem For Honor. Aus For Honor sieht man ganz viele Kampfsituationen und Kampfszenen, die werden so als Bumper genutzt, um zwischen Szenen hin und her zu springen.
Aber es ist auch ganz interessant, weil die Grafik sieht halt wirklich aus wie vor 10 Jahren oder so. Also es ist keine aktuelle Ubisoft-Grafik, überhaupt nicht. Es ist alles noch sehr blockig und die Animationen sind noch alle sehr, ja, grobschlächtig und im Loop so. Also es sieht wirklich aus wie, sag ich mal, World of Warcraft vor 5 bis 10
Vanilla,
Jahren mindestens.
Genau, ja. Also die wirklich Ingame-Grafik dann, genau. Und da wird es aber auch sehr oft sehr übertrieben dargestellt. Das Blut spritzt dann auch noch so richtig, wenn die sich dann mal irgendwie treffen, diese Kämpfer, dann spritzt es so richtig wie so eine ganz, ganz schlechte Partikelanimation aus den Figuren raus. Ja. Sehr amüsant. Aber die Serie ist jetzt schon nerdig, würde ich sagen. Also sie ist schon für Menschen gemacht, die sich mit der Videospielthematik irgendwie auskennen, aber hat auch sehr viel übergreifende Themen, gell? Also ähnlich wie bei The Office oder so, muss man sich jetzt auch nicht mit Papier im Einzelhandel und Druckern auskennen, sondern man muss halt einfach diese Situation vielleicht kennen oder lustig finden, wenn mehrere Menschen in einem Büro zusammensitzen und da auch halt in der Regel Dinge passieren, die persifliert darstellen, wie das menschliche Miteinander funktioniert. Und ich finde, da knüpft diese Serie direkt an und fängt das auch sehr gut ein, aber halt eingebettet in diesem Kontext, dass die auch mal auf eine Convention fahren oder dass es halt darum geht, dass ein DLC programmiert werden muss. Also es sind schon Fachbegriffe da, aber ich würde sagen, man versteht diese Serie auch, wenn man gar kein Videospieler oder keine Videospielerin ist.
Ja, auf jeden Fall. Es geht eigentlich die ganze Zeit irgendwie um das Zwischenmenschliche. Also klar geht's natürlich auch um die Produktion, aber das ist natürlich immer so ein bisschen nur das Vordergründige. Aber gerade die großen zwei Storylines oder großen zwei Probleme, die in dieser Sache, in dieser Serie sind ja zwischen Menschen. Also zum einen geht's ja um die Beziehung, sage ich mal so, zwischen dem Creative Director Ian oder Ian, je nachdem, und Poppy, die Lead-Programmiererin ist. Und die beiden haben ja, also die geraten ja immer mehr und immer wieder aneinander so, und das ist ja total zwischenmenschlich. Und das kann man auch abstrahiert vom Gaming, von der Gaming-Welt betrachten, weil da geht's einfach um männlichen Chef und weibliche Erste unter ihm, und sie macht die ganze Arbeit und er streicht den ganzen Fame ein und sie leidet eigentlich nur unter ihm, und das ist ja ein universelles Thema, sage ich mal so.
Ja, ganz genau. Und ich finde es auch super, dass solche Themen, die wir halt auch zum Beispiel hier bei uns bei Lean News, wo wir ja auch über die Branche oft reden, dass solche universellen Themen, dass solche Themen aus der Branche, wie zum Beispiel die Frauenquote in den Firmen, ja, also die geringe Frauenquote, das wird wirklich thematisiert, solche Geschichten. Also ist jetzt kein großer Spoiler, wir haben jetzt die komplette Season gesehen mit 8 Episoden, und es geht halt zum Beispiel an der einen Stelle mal darum, dass eine Schulklasse kommt, Girls for Coding Programm wird unterstützt, das heißt, eine Lehrerin kommt mit mehreren jungen Mädchen, die so im Alter von 9 bis 12 oder sowas sind, 14, 13, so um den Dreh rum, und die sollen halt mal sehen, wie Frauen in der Videospielbranche arbeiten. Und dann hat der Mensch, der da mit denen rumläuft, das ist der Producer, der läuft rum und hat dann wirklich Schwierigkeiten, Frauen zu finden, weil eben Poppy, die Hauptdarstellerin, zu dem Zeitpunkt auf einer Convention ist, und dann hat er halt Schwierigkeiten, überhaupt Frauen zu finden im Studio, und da fällt ihm das erstmal auf. Also solche Sachen werden humoristisch aufgearbeitet, aber mit einem echten Kern und mit einer echten Message auch, die da dahinter steht, dass das wirklich auch nicht jetzt irgendwie verschwiegen wird, es wird nicht lächerlich gemacht, sondern das ist wirklich auch Thema dann in dieser Serie, aber eben humoristisch aufgearbeitet.
Ja, genau. Und die anderen beiden, die einzigen anderen Frauen sind dann die Assistentin, die er vorher so zusammengeschnauzt hat, dass sie halt so wie sein persönliches Dienstmädchen dann plötzlich sich auch verhält, weil sie halt, ich meine, die ist halt deswegen auch witzig, weil sie sich in den Folgen vorher genau anders verhalten hat. Genau dann, wenn sie eigentlich ihren Job auch so tut, ausgerechnet dann ist es natürlich nicht so passend. Und die Community Managerin.
Die ist so großartig. Das
sind ja auch so die typischen Frauenberufe, früher, also immer so nach außen hin denkt man so. Entweder ist es vielleicht noch PR so ein bisschen, ne? Aber ja.
Ja, und dann andere Situationen, dass er zum Beispiel dann einen Call aus Montreal bekommt, da ist auch wieder die schöne Sache, dass halt im Hintergrund Ubisoft mitarbeitet und natürlich gibt es da wahrscheinlich auch immer Leute in irgendwelchen Studios weltweit bei Ubisoft, die Angst haben, dass Montreal anruft, ja.
Ja, genau, sie sagen auch immer nur the folks from Montreal. Ja,
genau, so. Großartig, the French fuckers, sagen sie an einer Stelle dann auch. Die Serie nimmt auch wirklich kein Blatt vor den Mund, also es gibt auch wirklich ein paar ernstere angedeutete Themen, aber es wird nie zu einer Drama-Comedy-Serie. Also es geht dann schon auch mal um ein paar, naja, ich sage jetzt mal familiärere, persönlichere Probleme, die dann so einspielen, die dann auch thematisiert werden. Aber es ist jetzt nicht so tragisch-komisch oder sowas wie Fleabag oder so. Ja, es wird nicht so richtig ernst, sondern es bleibt immer schon sehr, sehr, sehr lustig. Aber es muss man auch dazu sagen, ich habe wirklich sehr viel gelacht in dieser Serie. Also ich hatte ja keine allzu großen Erwartungen. Ich habe diesen Trailer damals gesehen und dachte, okay, könnte funktionieren. Ist jetzt auf der E3 eher ungewöhnlich, aber ich mag halt solche Serien wie Parks and Recreation und so auch total gerne. Also ich mag auch dieses leicht cringy, was diesen Humor hat. Und es hat bei mir voll ins Schwarze getroffen. Also ich war total begeistert und konnte gar nicht mehr aufhören, eine Folge nach der anderen zu gucken. Ich war ehrlich gesagt fast ein bisschen überrascht, dass es mir so gut gefallen hat, wie es war.
Ja, das ging mir sogar sehr ähnlich so. Ich hatte wirklich Befürchtungen, dass das so, oh Gott, das wird ganz schlimm und das wird so Gamer-Humor und zum Fremdschämen und überhaupt nicht. Sicherlich, klar, perfekt ist nix, aber ich glaube, es ist schon wirklich so mit eine der besten Serien über das Gaming, also vor allem auf die Industrie dahinter, die man hätte machen können. Es liegt zum einen natürlich am Writing, aber auch, weil der Cast so perfekt passt.
Der ist super.
Also nicht nur die beiden, ich nenne es jetzt mal Hauptfiguren, sondern auch die ganzen Nebencharakter. Also du hast halt auch Leute, die aus Community sind, zum Beispiel der Danny Pudi, der spielt da den Financial Director, der halt wirklich nur Geld und Macht im Kopf hat und dem alles andere scheißegal ist, dem nicht mal das Spiel irgendwie interessiert. Er könnte auch irgendwas anderes machen, aber er ist halt jetzt gerade da. Du hast die wunderbare Ashley Birch als Bug-Testerin. Das ist, die hat so ein bisschen die zweite Geschichte, sag ich mal, die ein bisschen mehr Fokus hat als die anderen Figuren. Und alle anderen halt auch super gecastet, auch gerade der Lead Writer, F. Murray Abraham, ist wahrscheinlich der bekannteste Schauspieler, würde ich sagen,
in dieser Serie. Sogar,
BAFTA, Oscar, und das spielt er auch irgendwie so. Ja. Er spielt nämlich so einen gealterten Romanautor, der Science-Fiction- und Fantasy-Autor-Sachen geschrieben hat und hat einmal in den 70ern einen großen Fantasy-Preis gewonnen und seitdem aber eigentlich nichts mehr. Und er versteht auch eigentlich gar nicht, was dieses ganze Games-Zeug ist, aber er will halt immer den ganzen, alles immer Backstory. Backstory ist immer das Allerwichtigste. Ja. Und ich meine, allein das ist ja schon so dieses, so ein Take auf die Videogames-Szene, dass man immer so sagt, ja, aber was ist denn die Backstory von den Charakteren und es ist da alles total flach und so. Also diese zwei Welten zusammenzubringen, so von außen. Also wenn die Leute, die nicht spielen, dann irgendwie von außen drauf gucken, sagen, naja, aber diese Charaktere, das ist ja alles, Quatsch und so. Gerade wenn man so aus dem Feuilleton drauf guckt, sag ich mal, war das ja jahrelang so ein bisschen schwierig. Da kommt man ja jetzt langsam auch ins Umdenken. Aber das ist halt auch so eine Ebene, die ich total super finde, dass sie da noch mit reingebracht wurde. Also die haben wirklich an allen Punkten irgendwo auch genau ins Schwarze getroffen.
Ja, und es spielt ja auch nicht im kompletten fiktiven Universum. Also dieses Studio und dieses Spiel tut so oder die Serie tut so, als wäre das halt ein normaler Vertreter in unserer aktuellen Gaming-Landschaft. Also sie reden dann auch über Red Dead Redemption, sie reden über The Last of Us und so weiter. Ja, also er zeigt an einer Stelle mal der Ashley Birch Cutscenes, was für ihn gute Stories ist. Und dann sagt sie, wow, das hast du alles geschrieben? Und er dann so, nein, nein, das war Red Dead Redemption, so gut bin ich nicht. Ja. Und dann wischt er sich quasi wirklich die Tränen mit seinem alten Award ab. Aber dann sind auch wieder so quirky Moments drin, so wirklich reine Comedy-Bits, die total unrealistisch sind, dass er halt als versoffener, alter, weißer Mann da auch noch im Studio übernachtet, weil er halt irgendwie gar keine Wohnung hat und da gar nicht mehr auszieht. Ja, also das sind dann so dazwischen schwankt's, also zwischen sehr realistischen Aspekten, die aber lustig die Szene persiflieren, bis hin zu wirklich kompletten Comedy-Bits, die so dermaßen absurd sind, dass man nicht sagen könnte, das wäre irgendwie in der Realität verbunden.
Ja, ja, also die ironische Übertreibung oder Überspitzung ist natürlich da auch immer wieder da. Es muss es ja auch sein, es ist ja eine Comedy-Serie, ja. Es ist ja auch soll ja auch nicht realistisch sein, aber es ist schon auch viel der Comedy kommt tatsächlich aus dem Realen. Also es geht ja auch ganz viel um das Thema Streaming und da wird halt auch einer der bekanntesten Streamer weltweit ordentlich aufs Korn genommen. Oh, ja. Und ich fand es wirklich gut, wie sie das gemacht haben. Ich will jetzt nichts verraten, weil ich glaube,
das ist großartig.
Das ist, wenn der das erste Mal auftaucht, ist das einfach zu gut und immer wieder, wenn er auftaucht. Ja. Aber Streaming an sich wird halt auch relativ gut auf humoristische Weise kritisiert, sage ich mal, weil es gibt dann noch eine andere Person, die dann auch anfängt zu streamen und das ist natürlich eine Frau, die wird dann sofort so als Fake-Gamer-Girl, die kriegt einen Shitstorm nach dem anderen und das ist natürlich auch ein hartes Problem in der realen Welt, aber es wird halt dann wieder so aufgebrochen, dass man das Problem erkennt, aber trotzdem irgendwie drüber lachen kann und das ist eine Sache, das ist so der Knackpunkt und das schafft die Serie halt fast in jeder Folge auf den Punkt genau mindestens 3-4 Mal.
Und das sind wirklich tolle, tolle Sachen auch immer. Also mal geht's irgendwie um die Absurdität von In-App-Purchases, ja, also DLCs, ihr kennt alle die Rüstung, die wir fürs Pferd damals hätten kaufen sollen bei Bethesda. Mhm. Und genau um solche Themen geht's dann. Also der eine kommt, will mehr Geld verdienen mit dem Spiel, die anderen kämpfen aber um ihre kreative Hochheit und den Inhalt des Spiels und da clashen dann wieder die Welten aufeinander und wie du schon gesagt hast, es hat immer einen wahren Kern, man kann das immer auch nachvollziehen, funktioniert aber eben auch als Comedy für sich. Ashley Birch, die Schauspielerin und die Autorin und vor allem als Synchronsprecherin werdet ihr sie kennen, die ist bei Life is Strange hat sie gesprochen, bei Horizon Zero Dawn, Tiny Tina in Borderlands, also eine sehr bekannte Stimme. Meine Lieblingsnebenquest in The Outer Worlds, da hat sie auch gesprochen. Und sie ist auch als Autorin, also als Staff-Writerin an dieser Serie beteiligt. Und ich finde, das merkt man auch, weil auch queere Themen da wirklich auch in ihrem Charakter aufgegriffen werden und sehr einfühlsam behandelt werden, finde ich. Also sie hat dann so einen leichten Crush auf jemand anderes und so. Und das sind dann auch Themen. Und dann kommt dann halt so ein neuer Pro-Gamer, der dann auch so persifliert halt diesen weißen Dude irgendwie spielt. Und es ist nie so, dass es irgendwie unangenehm ist in dieser Serie, sondern es hat immer sehr viel Menschlichkeit, sehr viel Liebe irgendwie auch drin, finde ich.
Ja, absolut. Und es gibt halt Sympathiefiguren und Antisympathiefiguren in allen Bereichen, sag ich mal. Es ist jetzt halt auch nicht so, dass da auf eine Gruppe irgendwie draufgehauen wird und die Gruppe kann sich eigentlich die Serie nicht angucken, weil sie die ganze Zeit irgendwie Ziel der Witze ist. Ist es nicht. Also es gibt auch andere Figuren, die nicht so sympathisch sind. Also diese Assistentin zum Beispiel ist alles andere als sympathisch.
Ich musste da so an euren Cast denken, den ihr auf der EGX aufgenommen habt, Micha. Ja. Das ist eben, das Geile ist ja, dass Mythic Quest schafft es ja, viele Frauenrollen zu haben, aber das Studio selbst wird so dargestellt, als hätten sie zu wenig Frauen. Ja, also die Serie selbst ist sehr divers. Die Serie hat schwarze Schauspielerinnen, hat Queer-Charaktere, wo aber nicht die Queerness im Vordergrund steht. Also die Serie macht, finde ich, so viel richtig, aber schafft es trotzdem, die Spielewelt und die Spielebranche an genau diesen Punkten auch anzugreifen. Weißt du, was ich meine? Das finde ich, ist denen total gut gelungen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das liegt natürlich daran, dass dann, also du siehst dann so den Raum, wo die ganzen Coder innen rum sitzen und da sitzt halt dann eine Frau und 10 Männer, aber die Szene dreht sich halt schon irgendwo um die eine Frau. Mhm. Und deswegen, also merkt man, okay, da sind halt jetzt 10 Männer und eine Frau, das ist das Problem, aber man redet halt nicht mit den 10 Männern die ganze Zeit, sondern man greift halt irgendwie die Problematik oder die Szene der Frau irgendwie gerade auf, um die es gerade geht. Also das ist dann schon irgendwie witzig, ja, auf jeden Fall. Und das ist genau so muss man es halt auch irgendwie machen, finde ich. Und hätte ich wirklich einfach nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber klar, man merkt halt auch so ein bisschen, gerade wenn man Ashley Burchs eigene YouTube-Show kennt, so hey Ash, what you're playing, merkt man schon auch an welchen Stellen so ihr Stil so ein bisschen durchkommt. Die Handschrift ist da spürbar, aber es ist halt auch echt so ein bisschen das Zusammenspiel dieser Figuren. Also auch Lead Coderin Poppy, die ist eine australische Schauspielerin und die durch ihren Akzent und wie sie sich so gibt und das macht einfach auch Spaß, ihr zuzugucken. Die ist, die füllt diese Rolle halt auch ziemlich gut aus. Und auch sie ist jetzt kein moralisch 100% super guter Charakter, das merkt
ganz
man gerade, wenn
sie
auf der Convention ist.
Ja. Sie hat genauso einen Schuss weg wie die anderen auch alle. Also und je nach Folge hat man auch die Sympathien bei anderen Personen. Das ist auch echt gut gemacht. Und alle haben aber auch ihre klaren Schwächen und genau das verbindet sie dann auch wieder miteinander. Es ist eine klare Ensemble-Show. Also auch wenn wir jetzt über die zwei Hauptfiguren reden, Poppy und Ian, das sind schon die halt auch in der Hierarchie dort oben ist, aber eben auch der Creative Director hat dann wieder seine starken Moments, aber auch dann wieder seine total awkward Situationen. Also es ist eine Ensemble-Show und sie kommen dann in Summe schon auch relativ oft gleichzeitig vor. Also es ist jetzt nicht so eine Sendung, wo man dann mal eine Folge nur einen Charakter begleitet oder so, sondern die sind ja meistens auch alle gemeinsam in dem Studio, sind dann halt mal zwei, drei in der Besprechung, zwei, drei andere sind gerade auf einer Convention und so weiter. Sehr ausgeglichen und wirklich jede Folge hat so einen kleinen Storybogen, der für sich steht, aber insgesamt auch wunderbar eingebettet immer in dieser Gesamterzählung. Also mir waren es zu wenig Folgen. Ich fand das war so schnell und so kurzweilig, dass ich echt ein bisschen traurig war, dass es dann schon wieder so schnell aus war.
Ja.
Ich hoffe sehr, dass es da weitergeht.
Ja, ich hoffe es auch. Also die Folgen gehen auch nur zwischen 25 und 35 Minuten. Mhm. Es gibt halt ein, zwei Folgen, die sind ein bisschen länger, aber das geht halt auch schnell vorbei. Also es ist halt auch Comedy-Format-Länge. Ja. Und dadurch sind die einzelnen Folgen natürlich jetzt auch nicht so lang wie jetzt das Doppelte bei vielen Dramasendershows, wo dann eine Folge eine Stunde geht oder so. Und deswegen sind diese 8 Folgen dann auch wirklich schnell rum. Ich hoffe wirklich, dass es eine zweite Staffel gibt. Das ist halt jetzt ein bisschen schwierig, weil es halt nicht Prime oder Netflix ist, sondern eben jetzt Apple TV. Und Apple TV jetzt, da habe ich noch überhaupt kein Gespür dafür. Mhm. Also ich kenne in meiner Bubble halt niemanden, der oder die Apple TV hat oder nutzt. Deswegen kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie erfolgreich die Serie dann werden könnte. Ja. Ich glaube aber in den Staaten, wo das ja, was ja wahrscheinlich auch so das erste Zielpublikum erstmal ist, ist Apple und Apple TV deutlich verbreiteter. Und da ist ja auch diese Idee, unterschiedliche Anbieter gleichzeitig zu haben und zu bestellen und abzubestellen. Dieses ganze Subscription-System ist dort ja eh schon viel verbreiteter, weil das ja aus dem klassischen analogen Fernsehen bei denen schon so war, dass die eigentlich immer nur viel Pay-TV hatten. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das dort mehr Leute auch nutzen. Ich hoffe halt, dass es weitergeht, weil es gibt auf jeden Fall noch ein paar Geschichten, die erzählt werden müssen. Mhm. Wird nicht alles aufgelöst. Es gibt an der Staffel so eine Art Ende eines Storybogens, aber wirklich gelöst ist nicht so viel, sag ich mal. Und ich finde halt auch interessant, weil du es vorhin auch schon sagst, es gibt, jede Folge steht für sich, gibt halt auch eine Folge in dieser Staffel, die so ein bisschen rausfällt. Mhm. Und ich hoffe, dass sie in Zukunft sowas noch mehr machen, wenn dann die nächste Staffel vielleicht auch ein paar mehr Folgen hat, dass sie da nochmal so ein, zwei Sachen machen. Sie ist zwar ganz, ganz lose mit dem Studio verbunden, aber eigentlich steht sie völlig für sich und vielleicht nochmal so ein anderes Aspekt, so ich sag mal eher so der Aufstieg aus dem Indie-Gaming in das große, also Indie-Gaming-Studio zu einem größeren, mittelgroßen Studio oder wie dann so dieser Weg in die Verwertungsmaschinerie auch gehen kann. Ja. Das war auch eine super geile Folge und hatte aber jetzt mit dem restlichen Cast nichts zu tun.
Genau, nicht mit dem Cast, aber halt mit den Räumlichkeiten. Und da kann man, denke ich, auch wunderbar anknüpfen, dass man dann eben auch andere Aspekte nochmal oder andere Blickwinkel auf Studios wirft, auf auch wie du schon gesagt hast, auf Streaming, auf, man könnte auch über die Podcaster-Welt oder sowas noch sprechen. Oder was ich auch super interessant fände, kann ja auch sein, dass in dem Gebäude mal ein Videospielmagazin war oder sowas, ja. Also auch sowas wäre noch möglich, dass wie so ein Möglichkeit zu nutzen, quasi immer dieses Gebäude zu nehmen und da verschiedene Geschichten zu erzählen. Und die war so toll, die Folge. Also die Folge an sich ist schon so gut, dass ich sagen würde, allein die lohnt sich schon anzugucken.
Ja. Auf jeden Fall. Also vor allem das Spiel, was da, um was es da geht, das ist so eine Mischung aus Silent Hill und Resident Evil irgendwie. Und wenn man halt das, wenn man die beiden Franchises kennt, dann ist es halt schon geil, das, diese Entwicklung zu verfolgen. Das fand ich sehr gut.
Sehr gut.
Weil du gerade Videospielmagazin noch gesagt hast, fällt mir noch ein. Es werden nicht nur andere Spiele referenziert, sondern halt auch viele
Magazine.
Und das fand ich auch so geil.
Kotaku und Polygon werden wirklich auch wortwörtlich so genannt. Man sieht sogar mal, wie sie auf Kotaku rumsurfen. Finde ich auch geil. Das meinte ich vorhin mit. Es ist total verankert, auch in unserer Szene, wie wichtig es halt ist, wenn du eine Cover-Story auf Kotaku hast. Ja? Und dann freuen sie sich und dann kommt aber so der kleine Twist. Und das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ja. Ja, auch das Thema, ohne das jetzt zu spoilern, war auch richtig gut behandelt.
Ja, genau. Ja. Ich meine, die Lösungen bei den meisten Problemen sind halt dann schon eher so, okay, ja, das funktioniert in der echten Welt wahrscheinlich nicht so gut, aber in der Serie und dann, aber es ist versöhnlich. Und ich finde halt diese ganzen Auswurzelungen finde ich wirklich super, muss ich echt sagen. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, was so die verschiedenen Aspekte auch angeht. Und ich meine, die Szene und die Industrie ist so breit, man könnte halt, zum Beispiel gibt es ja das große Thema Awardshows und E3 und so weiter, das wird sicherlich, wenn es eine zweite Staffel gibt, auch da eine Rolle spielen.
Da kann man dann auch mal mit Cameos arbeiten, also das gab es jetzt ja gar nicht, weil die Star-Riege ist ja schon gegeben, also sind ja wirklich auch sehr viele bekannte Schauspieler dabei, hast ja David Hornsby, hast ja auch schon erwähnt, zum Beispiel, den kennt man auch, den charmanten Schnurrbartträger, der spielt auch eine ganz coole Rolle, aber da könnte man ja auch super noch mitarbeiten, dass sie dann wirklich was geil wäre, ich wünsche mir für Season 2, dass sie so einen echten Schauspieler, der dann auf die Bühne kommt und quasi auf der E3 dann auch als neuer Lead-Character oder sowas auftaucht.
Ja.
Und dann, you're breathtaking, also genau diese Situation könnten sie ja wirklich machen.
Ja. Naja, vor allem nachdem, wie die erste Staffel ja auch noch verlaufen ist, würde das super passen.
Absolut, ne? Nochmal zu diesem Apple TV, also es ist halt eine exklusive Serie, die von Apple mitproduziert wurde, in Auftrag gegeben wurde, deswegen ist es absolut unwahrscheinlich, dass die irgendwo auch auf Netflix oder Prime bei uns auftauchen wird. Ich habe nochmal geguckt, ich glaube auch Apple TV ist hier noch nicht so weit verbreitet, das Apple TV Plus Programm kostet 5 € im Monat, kann man aber auch dann mal 7 Tage kostenlos testen. Also aber ich würde auch sagen, selbst wenn man das jetzt mal für einen Monat abonniert, die 5 €, das lohnt sich für diese Serie. Es ist ja nicht die einzige Serie, die man dann gucken kann. Da kann man dann ja auch noch ein paar andere Formate gucken, die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Aber ich denke, das ist ein absolut fairer Preis. Aus meiner Community weiß ich, also bei uns im Discord sind einige, die sich in letzter Zeit ein neueres Apple-Gerät gekauft haben, also sei es ein Mac oder ein neues iPad, iPhone, was auch immer, da bekommt man wohl ein Jahr Apple TV Plus dazu, wenn das Gerät, wenn du in den letzten paar Monaten irgendwie seit dieser Ankündigung ein Apple-Gerät gekauft hast, dann guckt mal, ob ihr da irgendwie einen Code oder sowas dabei habt, dann könnt ihr das sogar das ganze Jahr über kostenlos nutzen.
Das ist natürlich schon eine ordentliche Ansage, ein ganzes Jahr. Ich meine, gut, Apple-Geräte kosten halt auch so viel mehr, dass man wahrscheinlich das irgendwie auch wieder gegenrechnen könnte. Aber allein, dass man für 7 Tage kostenlos, für 7 Tage testen kann und für 5 €, also ich würde sofort ausgeben für diese Serie. Und in 7 Tagen hast du das Ding auch durch. Das heißt, in Zweifel kannst du es sofort wieder kündigen und dann hast du einmal irgendwie 5 € maximal ausgegeben. Und das ist ja, ich meine, wenn wir uns angucken, wie viel Serien, wenn man sie irgendwie kauft oder so auf Blu-ray kosten, dann ist das schon, dann ist das überhaupt keine große Investition. Und es lohnt sich total. Es lohnt sich total. Die Frage, also was man vielleicht auch noch sagen muss, man braucht, also soweit ich weiß, ja kein Apple-Gerät, um Apple TV Plus zu nutzen. Nee. Das ist ja dann wie ein anderer Streaming-Dienst, gibt es als App und wahrscheinlich auch eine Browser-Version.
Ja, auch die modernen Smart-TVs, also LG hat jetzt gerade zum Beispiel angekündigt, dass sie gleich direkt die Apple TV-App auch auf ihren Geräten haben. Da könnt ihr mal gucken, so wie der Netflix-Button oder so, gibt es ja dann auch Apps dafür. Mhm. Oder man hat so einen Fire-TV-Stick, da funktioniert das auch. Also es muss auch gar nicht direkt von Apple sein. Oder ganz einfach, wenn man ein Mac-Gerät hat, kann man es per AirPlay einfach auch an seinen Fernseher schmeißen oder halt ganz normal auf dem PC im Browser. Also wir haben es jetzt, glaube ich, auf dem Laptop einfach im Browser geguckt. Wir hatten aber auch so eine Vorab-Version. Von daher, das geht aber auch immer einfach per HDMI dann auf dem Fernseher schmeißen oder über AirPlay.
Also, Also ich, das war mir nur wichtig, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, man kann das nur als Apple-UserIn irgendwie angucken. Nee, man kann es auf jedem Gerät gucken. Und der Player hat bei mir jetzt auch gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob das dann derselbe Player ist wie in der App oder so. Also im Vergleich zu so Sachen wie Sky oder so, hatte ich nie Probleme auf technischer Seite, sage ich mal, mit meinem Windows-PC, und das ist ja schon mal viel wert. Also ja, kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Die Frage ist halt wirklich, wie viel weiterer Content da noch kommen wird, weil die natürlich jetzt so mit diejenigen sind, die, glaube ich, am wenigsten haben von den ganzen Streaming-Anbietern. Klar. Also jetzt kommt ja auch gerade noch Disney in Deutschland an, demnächst so, auch wenn die jetzt schon wieder so ein bisschen ins Rudern geraten, weil sie ja eigentlich gesagt haben, es wird immer alles verfügbar sein, und dann kam jetzt doch raus, nee, sie nehmen auch Sachen wieder raus für eine gewisse Zeit, auch Eigenproduktionen wird es nicht immer geben, weil sie wohl noch irgendwelche Lizenzdeals mit anderen Sachen haben. Also es gibt zum Beispiel jetzt diesen, der Zauberer und der, nee, wie heißt das, der Zauberer und die Hexe oder so, keine Ahnung, dieser klassische Disney-Zeichentrickfilm, wo der Zauberer und die Hexe gegeneinander kämpfen. Den gibt's gerade nicht auf Disney Plus in den Staaten, weil er noch auf Netflix steht. Und also auch da weiß man nicht genau, aber Apple TV Plus hat halt, ich weiß gar nicht, was die sonst so haben, ehrlich gesagt, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe.
Apple Plus, ja, die haben noch die eine Serie mit dieser TV-Morning-Show mit Jennifer Aniston. Mhm. Das wäre noch was, was mich interessieren würde. Und dann haben sie dieses Sea, wo die Leute alle wie so die ersten Menschen, aber halt so blind, und dann wird ein Baby geboren, was dann Augen hat zum ersten Mal.
Ah, ja, ja,
das genau, war doch noch so ein bisschen so in diese HBO-Ecke gezielt. The Servant, da gibt's schon noch ein paar interessante Serien, aber so ganz damit habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Das stimmt. Aber allein für die 2-3 Serien, die einem da gefallen, kann man das, glaube ich, mal ausprobieren, würde ich schon sagen.
Ja, im Zweifel macht man es so, wie ich es damals mit Twin Peaks Revival gemacht habe. Also ich habe mir damals so ein Sky-Ticket geholt für einen Monat und habe die eine Serie geguckt, dann habe ich es gecancelt und dann war es wieder gut. Und das kann man im Zweifel hier auch machen und sollte im Zweifel auch machen, weil diese Serie wirklich, wirklich gut ist. Ja.
Kann man gar nicht genug betonen. Ich war wirklich hin und weg. Hat sehr viel Spaß gemacht, und wie du schon auch ein paar Mal gesagt hast, es fängt einfach diese Themen, die uns halt hier auch im Podcast irgendwie interessieren, ja, die Spielebranche zu persiflieren, aber eben auch kritisch zu betrachten, perfekt ein tolles Ensemble, ein toller Cast, sehr gelungen, freut mich wirklich persönlich auch sehr, und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe, dass sie Erfolg damit haben, dass es eine zweite Season geben wird, weil genau sowas fehlt mir jetzt momentan nach dem Ende von dem US-Office, was für mich so dieses heimelige Gefühl irgendwie erzeugt hat, so Freunde wieder zu sehen, weißt du? Also das schafft ja so ein gutes Ensemble, schafft es ja, dass man sich da wohl fühlt, wenn man diese Sendung guckt, lacht und diese Charaktere einfach so einem ans Herz wachsen. Und das hat diese Serie in nur 7 Folgen absolut geschafft, weil die 8. ging ja nicht mal um die Charaktere, und selbst die war top. Also das, finde ich, ist schon echt eine Leistung, dass sie das so schnell von Anfang an schaffen, diese Charaktere einem so nahe zu bringen.
Ja, auf jeden Fall. Also es geht auch alles total schnell. Also die Einführung von den einzelnen Figuren, die ist halt innerhalb von einer Szene, weißt du erstmal sofort, was das für eine Figur ist. Und kannst sie eigentlich auch so ein bisschen einschätzen. Man wird natürlich auch immer wieder ein bisschen überrascht, aber es ist nie out of character oder so, dass man sagt, okay, das passt jetzt überhaupt nicht zur Figur. Ich finde, man hat sofort ein Gefühl dafür, was diese Figur ist, weil sie halt wirklich so oft so eine Verkörperung ist von einer Sache. Also es sind halt oft wirklich eher Figuren als Menschen, das muss man halt sagen, weil das ist halt bei Comedy auch oft so. Aber dadurch findet man auch sehr schnell Zugang dazu. Ja. Es macht auch Spaß, das zu gucken, wenn man jetzt nicht so total drin steckt. Ich meine, ich glaube, wenn man überhaupt nichts mit Gaming anfangen kann, dann weiß ich nicht, ob so richtig gut passt, dann ob dir dann die Gags so zünden oder man, weil es sind halt schon viele Anspielungen, auch wenn die Metathemen natürlich sich auch genauso gut auf eine Werbefirma oder ein Startup oder sonst irgendwas übertragen lassen würden, aber ich weiß halt nicht, ob man so viel Spaß hat, wenn man jetzt nicht irgendwie mal was mit Gaming zu sich selber beschäftigt, sei es jetzt als Casual ZockerIn oder sonst irgendwie. Aber ich meine, das werden wahrscheinlich auch die wenigsten Leute dann überhaupt angucken, sag ich mal. Ja. Also das muss man ja aktiv angucken, dadurch, dass es halt nicht auf den großen Netflix, Amazon Prime und Co. So in den Vordergrund gerückt wird.
Cooles Ding. Wir werden natürlich auch über die zweite Season reden, wenn es dann soweit ist. Das war's für uns heute mit unserer Empfehlung mal außerhalb der eigenen Konsole. Mythic Quest Raven's Banquet, nochmal als voller Titel, so sperrig er auch sein mag. Aber wirklich eine dicke Empfehlung. Genauso natürlich eine Empfehlung bei euch bei Polygamia mal reinzuhören, wenn man mehr über Filme, Serien hören möchte. Dann lohnt sich das bei euch jetzt gerade. Absoluter Oscar-Hype, nehme ich an, gell?
Hm. Genau, weil wir, wie in den letzten Jahren schon, die ganzen Filme der Best-Picture-nominierten Kategorie nochmal in so Zweier-Konstellationen uns angucken und darauf abklopfen, was für Chancen die haben, was für Vorteile die haben, was die so in den anderen Bereichen gerissen haben, wie jetzt gerade in den BAFTAs und so, das ist ja immer so der letzte große Indikator und da gucken wir uns die Filme nochmal so ein bisschen an, gehen ein bisschen auf die Stärken und Schwächen ein und genau, das läuft jetzt gerade noch und dann, wenn die Oscars durch sind, machen wir auch nochmal so einen Recap-Cast und werten dann so, was gab's Überraschungen, wie war die Show und so weiter, aber wir reden natürlich auch über Spiele. Das ist jetzt nur gerade immer so Anfang des Jahres so der erste große Fokus. Aber Games sind bei uns natürlich genauso wichtig. Und für unsere HörerInnen da draußen, hört auf jeden Fall Insert Moin rein. Die haben ja auch Free-Folgen, aber es lohnt sich auch, Insert Moin auf Patreon zu unterstützen. Kostet nicht viel und man kriegt viel und super gute Podcasts dazu.
Genau, Apple TV 7 Tage testen, dann spart man sich die 5 Euro und die kann man dann bei uns bei Patreon oder Steady reinstecken. Ist doch genau richtig. Genau.
Wunderbar. Und beide Podcasts kann man ganz kostenlos und ohne großen Aufwand bei Apple iTunes zum Beispiel bewerten. Ja. Das hilft ja auch schon viel.
Ja, ohne iTunes wäre das deutlich schwieriger gewesen, diese ganze Podcast-Szene. Ja. Bin mal gespannt, wann sie da mal irgendwie sowas wie Apple TV Plus machen, da den nächsten Schritt in der Podcast-Welt. Bin gespannt. Gut, das war's für uns heute an diesem Frühstücksmatinee. Macht's gut, viel Spaß beim Genießen. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich Mythic Quest nicht nochmal von vorne gucken kann, ohne es zu wissen, wie gut es ist. Ich würde es gerne nochmal machen. Ich bräuchte jetzt dieses Blitzdingsi. Ja, kannst du das bitte mal machen, Lacher?
Einmal okay, Blitzdingsi und bitte dann gucken Sie mal kurz hier rein.
Cool, ich habe da eine neue Serie. Ich muss jetzt aufhören. Mach's gut.
Ciao.